Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart. Die Vorbereitungen hier in der Internationalen Stiftung Mozarteum in Salzburg laufen auf Hochtouren. Die Mozartwoche steht vor der Tür und damit 11 Tage mit einem vollgepackten Veranstaltungsprogramm. Wir wollen uns gemeinsam auf unseren Besuch vorbereiten und schauen deshalb in dieser Folge den Konzertbesuch an sich ein bisschen genauer an. Es gibt viele Vorurteile, zum Beispiel was die Kleidung angeht, die längst aus der Welt geschafft gehören. Allerdings gibt es auch einige Fettnäpfchen, in die gerade unerfahrenere Konzertbesucher treten können. Damit wir alle gut auf die Mozartwoche vorbereitet sind, habe ich für diese Folge mit verschiedenen Menschen aus dem Kulturkosmos gesprochen, um herauszufinden, was sozusagen State of the Art im Konzertsaal ist. Die erste Hürde vor dem Konzertbesuch ist wahrscheinlich nicht nur für mich als Frau die Frage, was soll ich nur anziehen? Aber oft frage ich mich auch, was denn zur entsprechenden Veranstaltung passt. Eine Frau, die immer den Ton trifft, ist Eva von Schilgen. Sie ist Kulturmanagerin, Unternehmerin und vor allem eines, immer gut angezogen, wenn ich sie bei Veranstaltungen sehe. Deshalb habe ich Eva von Schilgen angerufen, um uns ein paar Expertinnen-Tipps zu holen. Zuerst wollte ich wissen, ob es bei der Garderobe einen Unterschied zwischen Konzert und Oper gibt.
Allerdings gibt es einen Unterschied. Ich sehe immer bei Konzerten, also nicht immer, aber hin und wieder meine junge Dame, die ein langes Kleid anhat. Das geht also gar nicht. Beim Konzert hat man ein kurzes Kleid an, bei der Opernpremiere, aber nur bei der Premiere ein langes Kleid. Mhm. Auch die Herren, also wenn bei einer Opernpremiere ist durchaus einmal ein Smoking angebracht, aber bei einem Konzert, nein, da genügt ein dunkler Anzug, ein blauer, dunkelblauer Anzug oder ein grauer, dunkelgrauer Anzug oder ein schwarzer Anzug. Ich bin eine Vertreterin der Krawatte, also mein Mann trägt Krawatte, ich habe es ganz gerne, muss aber heutzutage nicht sein. Der berühmte Rollkragenpullover von einem Leonie Bernstein oder mein Vater trug auch immer Pullover, das geht durchaus auch. Ja.
Das klingt ja schon einmal beruhigend. Können Sie uns vielleicht so etwas wie ein Allround-Talent der Kleidung empfehlen, mit dem wir immer gut gekleidet sind fürs Konzert?
Das ist ganz einfach, man muss auch nicht viel Geld haben, um gut angezogen zu sein. Ein schwarzes Kleid, also nach Coco Chanel das kleine Schwarze, das geht immer mit ein bisschen anderen Schmuck, mit einem bunten Schal oder mit einer tollen Kette. Da habe ich also so verschiedene Schals, wo ich eben was immer ein verschiedenes Outfit aus einem einfachen schwarzen Kleid zaubern kann. Ich finde auch ganz interessant eine schwarze Hose und eine schöne Bluse dazu. Ich finde auch schwarz-weiß immer ganz interessant. Schmuck dazu, ein bisschen Make-up, eine gute Frisur und schon ist eine Frau tadellos angezogen.
Und haben Sie auch Tipps für Männer?
Also ich finde, ein schöner, eleganter Herrenschuh macht schon was her. Und ein schickes Jackett, also ich liebe auch schwarze Jackets zum Beispiel, kann man mit einer schwarzen oder grauen Hose oder im Sommer auch mal mit einer helleren Hose, obwohl beim Abendkonzert es nicht so gern gesehen wird. Aber ein schöner Schuh dazu und das passt schon. Man soll sich ja schließlich eigentlich auch wohlfühlen. Also ich muss ja nicht unbedingt also ein ganz tolles, teures Outfit sein.
Nächstes großes Thema, Pünktlichkeit. Wie halten Sie es da, damit kein Stress entsteht?
Also ich mache das immer, also wenn ich Zeit genug habe, komme ich mindestens eine Stunde vor dem Konzert und dann gehe ich ganz gerne entweder im Mozarteum gibt es dieses wunderschöne Buffet, wo man eine Kleinigkeit essen kann, ein Brötchen und einen Kaffee trinkt oder ein Gläschen trinkt. Das mache ich ganz gerne. Dann trifft man auch sehr nette Freunde dort, die auch das besuchen. Also es gibt so eine gewisse Einstimmung auf das Event. Also ich finde, man sollte zeitig genug da sein. Das Konzert ist ja auch ein Treffpunkt von Gleichgesinnten. Also ich finde, das gehört eigentlich irgendwie dazu, das Vorher.
Absolut. So einen schönen Anlass sollte man in vollen Zügen genießen. Leider klappt es nicht immer. Gibt es vielleicht einen Tipp für ein stilvolles Zu-spät-Kommen?
Also wenn man ganz knapp kommt, kann ja jeder verstehen, dann bittet man also schon die Leute aufzustehen, ja, indem man sie anschaut und man sagt jedem, entschuldigen Sie bitte, das vermisse ich schon sehr stark. Man kann es in jeder Sprache sagen. Also ich habe auch nichts dagegen, wenn ein Chinesisch mich anspricht und sich entschuldigt. Man spürt ja an seiner Gestik und an seiner Stimme, dass er sich entschuldigt, weil es ist schon eine Unverschämtheit, zu spät zu kommen. Aber kann natürlich passieren und wenn es passiert, dann muss man eben entsprechend sich entschuldigen.
Jetzt zu einer, wie soll ich sagen, schönen Störung. Applaus zwischen den Stücken. Wie halten Sie es da?
Also das richtet sich nach dem Land, wo man ist. Also bei uns ist ja Zwischenapplaus nicht erwünscht, ja. Aber in Italien, da tue sie nach jeder Arie, muss ich wieder applaudieren. Also das war für mich völlig neu, also wie ich Opernfilm besucht habe in Italien, dass dieser Zwischenapplaus in den ist. Oder auch das Zwischenrufen nach einer Arie, nach einer gut gesungenen. Ich finde, also hier stört, also mich stört es, weil ich das unterbricht. Das ist dann so eine Performance und keine ich komme aus der Stimmung raus. Klatschen kann man immer. Ich meine, es ist wunderschön, wenn man 3-4 Vorhänge den Schauspielern oder den Sängern gönnt, auch den Musikern. Manche klatschen ja so lang, bis eine Zugabe kommt. Das tun in Salzburg sehr, sehr gerne. Das machen die meisten auch, ja. Kann man nicht aufhören zu klatschen. Nein, also beim Klatschen, finde ich, ist alles so in Ordnung.
Vielen Dank, Frau von Schilgen. Wir merken uns, ein gutes Standard-Outfit fürs Konzert ist leicht zusammengestellt. Eine Entschuldigung fürs zu spät kommen wirkt Wunder und Applaus ist eine Frage des Timings. Was ich mich aber schon frage, bemerken die Künstlerinnen und Künstler unseren Aufwand denn auch? Und wie gehen sie eigentlich mit der Kleiderfrage, Pünktlichkeit und Störungen selbst um? Um diese Frage zu beantworten, habe ich mich mit Schauspieler Stefan Wilkening getroffen. Er ist schon lange immer wieder Teil der Mozartwoche und dieses Jahr wieder bei der beliebten Reihe Briefe und Musik vertreten, einer musikalischen Lesung von Mozarts Briefen. Ich habe ihn kurz vor der Abreise nach Salzburg in München im Studio getroffen und gefragt, wie er es denn mit der Kleiderfrage hält.
Also für den Auftritt wähle ich es ganz klassisch. Also wenn ich wenn ich zum Beispiel ein Kinderprogramm mache, dann kann es manchmal wie Till Eulenspiegel, kann es sein, dass ich mir sogar dann eine lustige bunte Kappe dazu nehme und dann sozusagen mich der Figur mit annähere. Beim klassischen Konzert oder wenn ich als Leser, Erzähler auftrete, ist je nachdem, wie groß der Saal ist oder wie das Orchester auch gekleidet ist, dann nehme ich den schwarzen Anzug oder im Sommer einen schicken blauen Sommeranzug. Oder auch, wenn es jetzt zum Beispiel wie im Mozart, im Tanzmeistersaal, wo wir einen kleinen Saal haben, dann kann es auch sein, dass ich ein gemischtes Casual-Outfit wähle, was aber auch schon etwas festlich ist, aber was auch so ist, dass ich dem Tanzmeistersaal dahingehend gerecht werden möchte, weil auf deine Frage zukommt, wie zieht man sich eigentlich an, was macht man? Eigentlich ist der Tanzmeistersaal ein gutes Beispiel, weil im Tanzmeistersaal wurde sowohl wunderschöne Musik gemacht, es wurden aber auch Bölzelschießen dort gemacht. Also es war alles vereint, die haben gekegelt dort und so. Und das hatte alles seine Berechtigung. Und ich finde, jeder sollte sich anziehen, wie er sich wohlfühlt. Und ich glaube, nackt oder in Flipflops fühlt man sich nicht so wohl, wenn man da bei den Leuten sitzt. Also man will etwas damit auch, also so fühle ich mich wohl, so kann ich mich gut zeigen. Mhm. Ja.
Aber dir gibt jetzt niemand vor, Herr Wilkening, bitte kommen Sie im königsblauen Zweireiher.
Nein, aber man spricht sich natürlich ab. Man spricht sich ab. Also wenn ich zum Beispiel, jetzt habe ich so einen Abend gemacht mit meinem Kollegen Johann von Bülow, wo wir so einen Schauspielerabend gemacht haben, so einen Revueabend. Und da haben wir gesagt, pass auf, er zog den schwarzen an, ich zog dann einen blauen an, damit es miteinander passt. Mhm. Wenn man mit einer Frau zusammen auftritt in der Doppelmoderation, sollte man auch sich farblich ein bisschen abstimmen. Und es gibt natürlich eine klassische Vorgabe bei großen Konzerten, dann sagen die dann, wenn das okay ist, da schwarz ist, dann sollte ich das auch sein. Oder dann, wenn es was ganz Besonderes ist, dann hell dagegen. Man spricht schon miteinander darüber. Mhm. Aber befohlen ist es eigentlich nur auf der Bühne, ja, wenn ich eine Rolle spiele, dann ist es klar, dann haben wir ein klares Kostüm.
Dann wäre es gut, wenn du nicht dein eigenes Zeug mitbringst.
Ja. Wobei das früher ja so war. Früher hatten ja die Sänger und die Schauspieler hatten ihre Anzüge für die Auftritte. Ja? Mhm. Der Hamlet hatte seinen Auftritt und hat den sowohl in Chemnitz als auch in Buxtehude in dem Outfit gespielt. Das war im 19. Jahrhundert noch so. Wenn ich recht habe, hoffentlich legt mich niemand darauf fest. Habe ich mal gelesen.
Wie ist es denn umgekehrt? Ich habe schon gesagt, wir wollen es auch mal aus deiner Perspektive sehen. Nimmst du das wahr, wie das Publikum so aussieht?
Jetzt gibt es ein Mirakel, was jeder darstellende Künstler, oder sagen wir so, jeder darstellende Künstler hat da seine eigene Äußerung, mit der er nach außen tritt. Es gibt Künstler, die sagen, wenn ich auf der Bühne stehe, sehe ich das Publikum nicht, weil ich so in mir drin bin. Das glaube ich auch, dass es diese Künstler gibt. Es gibt auch Künstler, die das sagen, aber es nicht sind. Ich gehöre zu den Künstlern, die sagen, ich tue etwas nur, weil da unten Leute sitzen. Von daher nehme ich absolut das Publikum wahr. ich bin trotzdem vollkommen konzentriert in meiner Figur, in der Rolle, in dem, was ich gerade mache, in dem Erzählen oder so. Und trotzdem nehme ich es wahr. Und natürlich redet man auch danach manchmal darüber, hast du den gesehen, hast du die gesehen, wenn man sozusagen, und es gehört ja dazu, auch die Stimmung des Publikums mit wahrzunehmen. Deshalb muss man auf der einen Seite vollkommen konzentriert sein, auf der anderen Seite die Antennen genau in diesem Publikum haben. Ich kriege ja auch mit, wenn jemand unruhig wird oder so und darf das nicht kommentieren, irgendwie negativ, oh, die sind jetzt unruhig, sondern das muss man alles, ist das jetzt eine gespannte Unruhe oder ist das eine gelangweilte Unruhe? Und das geht alles in den, deshalb ist jeder Vortrag und jedes Konzert und jede Aufführung anders.
Mhm. Jetzt hast du jetzt schon, darüber wollen wir gleich reden, über diese ganzen Störungen. Aber jetzt, also, wenn auch nur für mich nochmal zur Sicherheit. Du würdest mich erwischen, wenn ich im Bademantel käme.
Ich würde dich sofort erwischen, wenn du im Bademantel kommst. Wobei ich dich auch dabei erwische, weil du...
Weil wir uns kennen und ich dir schon gesagt habe, dass ich in deiner Vorstellung drin
stehe. Stimmt, ja. Aber den Bademantel würde ich auf jeden Fall, auch bei jemandem, den ich nicht kenne, würde ich sagen, oi, da ist heute jemand im Bademantel. Klingt komisch, ist aber so.
Okay, ja. Ich mach's nicht. Empfehlung geht raus. Ja, aber so Geräusche finde ich ist auch ein mega spannendes Thema, weil auf der einen Seite willst du ja Reaktionen hervorrufen bei den Leuten und auf der anderen Seite kannst dich aber auch stören. Und da haben wir auch immer diese Riesendiskussion mit, ist Zwischenklatschen okay, ist es nicht okay? Ich habe gestern gelernt im Interview mit Eva von Schilgen, dass die Italiener das zum Beispiel sehr despektierlich fänden, wenn man nicht klatscht dazwischen, weil die ihren Zwischenapplaus mit einplanen. Wie geht's dir? Stört's dich in deiner ganzen Dramaturgie, die du dir für den Abend vorgenommen hast, oder freust du dich, weil du sagst, oh, das habe ich jetzt anscheinend richtig gut gemacht?
Ich muss gestehen, ich komme ja ursprünglich vom Theater, dass mir die Regelung, wo man klatscht oder wo man nicht klatscht, erst sozusagen entgegengekommen ist, als ich mit Musikern anfing zu arbeiten. Also das habe ich erst dort gelernt, dass es im Konzertbetrieb auch diese Regeln gibt, zwischen den Sätzen nicht zu klatschen und so. Dass Musiker zum Beispiel auch auftreten und wieder abtreten in einem Kammerkonzert manchmal so. Da gibt's ja einen Kodex. Ich selber habe oft, wenn ich so Abende mache, wo Text und Musik zusammen sind, dann die Diskussion und finde das wunderbar, wie das die jungen Musiker auch mittlerweile mitgehen, das manchmal zu brechen. Also, dass man nicht sagt, jetzt kommt Musik, dann kommt der Text, sondern dass man ineinander übergeht, was vielleicht für Puristen gar nicht geht. Also, da bin ich dafür, das zu weit zu öffnen. Und ich gehe sogar so weit, dass ich kein Problem damit hätte, wenn jemand zwischen Sätzen klatscht, wenn er so begeistert ist. Ja, glaube aber, dass wir in unserem Breitengraden, dass andere dafür zu sehr gestört werden. Das heißt, derjenige, der zwischen den Sätzen klatscht, outet sich und wird knallrot, weil alle ihn komisch angucken. Also das ist eine Entwicklung. Grundsätzlich ist aber die Frage der Geräuschkulisse, die ich wahrnehme als Darsteller, ist zu Shakespeares Zeiten war Theater wie heute amerikanische Football-Aktionen. Das heißt, die haben 6-7 Stunden da drin gesessen. Es wäre nicht möglich gewesen, dort 6-7 Stunden ruhig zu sitzen. Die haben ihr Essen mitgebracht, die haben dann... Der hat ja Zoten eingebaut, die Witze, und da hat dann irgendwie nur der untere Stand hat geklatscht und gelacht und die anderen haben gerade nichts nicht gelacht. Das heißt, die Vereinbarung der totalen Stille in dem Raum ist eine Vereinbarung, sage ich mal, des 19. Jahrhunderts. Das ist eine bürgerliche Vereinbarung. Mhm. Was ich immer sehr schwierig finde, wenn es dann Stücke gibt, die 8 Stunden dauern, es ist einfach körperlich sau schwierig, so lange ruhig zu sitzen.
Ja, wenn du in so einem Jelinek-Stück drin sitzt.
Beim Theater. Ja. Bei der Musik. Ich glaube, je konzentrierter ich etwas tue, umso gespannter sind die Menschen. Und das ist dann das Berühmte, was man als Künstler erlebt, wo man auf einmal die Stecknadel fallen hört. Und das ist toll. Aber auch wieder die Erfahrung aus den Kinderprogrammen, zu glauben, dass wenn Kinder unruhig sind in einem Kinderkonzert, ja, die wären nicht konzentriert, das stimmt nicht. Sie haben einen anderen Tremor, eine andere Dings, und deshalb darf man nie als Darsteller, als Künstler, als Schauspieler oder Sänger oder Instrumentalist, man sollte sich desensibilisieren dafür, für diese Geräusche. Das ist immer mein Credo. Desensibilisiere dich, was ich aber verstehe, dass es für manche Solisten ganz schwierig ist, also... Es gibt ja Pianisten, die hören dann auf zu spielen, wenn gehustet wird. Ich habe für alles Verständnis. Ich selber nehme alles auf. Und von mir würde es niemals eine Publikumsbeschimpfung geben, wenn jemand unruhig ist oder so. Dann sage ich, ist halt jetzt so. Wenn das Publikum sich gestört fühlt, regelt das Publikum das schon unter sich. da muss ich gar nichts machen. Wenn ich zu leise bin und jemand brüllt die ganze Zeit laut, dann werde ich noch leiser und dann wird es irgendwann ruhig.
Ist das schon passiert?
Ich kenne das von einer, darf ich nicht nennen, einen Namen einer Kollegin, die dann, wo jemand lauter, lauter rief und dann hat sie ganz leise gesprochen. Auf einmal wurde alles still und keiner hat mehr was gesagt. Es war eher die Unruhe des Saals, die dort war.
Das klingt jetzt alles sehr cool, aber es wird doch wohl irgendwas geben, was auch dich aus der Fassung bringt, oder?
Ja, mich hat schon einiges aus der Fassung gebracht. Also das ist aber eher eine Geschichte, wo ein Kollege mich auf der Bühne aus der Fassung gebracht hat und das Publikum dann das mitbekommen hat und auch mitreagiert hat. Wir spielten, glaube ich, 200 Mal Bunbury von Oscar Wilde in Frankfurt. Ich war Algernon und der Kollege Jack hatte dann in einer der Aufführungen, die mittlerweile Kult geworden war in Frankfurt am Schauspielhaus, wo Publikum saß, die das 100 Mal gesehen hatten auch schon, hatte mir, wo ich Brötchen essen muss, sprich Butterkräpfchen, hatte mir Chili auf die drauf gemacht. Und ich sollte mit ihm reden und ich aß dann diese Butterkräpfchen, also die waren aber mit Chili gefüllt und die Tränen schossen mir in die Augen und ich konnte nicht mehr reden. Und er hat dann gesagt, möchtest du noch ein Butterkräpfchen haben? Und das Publikum hat das sofort reagiert. Er sagt, ja, ja. Sie waren also wie in einem Kasperletheater, sie wussten sofort, wir brechen gerade aus. Daraufhin habe ich den Spieß umgedreht. Nein, aber heute könntest du mal eins essen. Und dann war natürlich die totale, da haben wir sozusagen die Reaktion des Publikums mit eingebaut. Ja. Ansonsten habe ich meine Vorstellung fast verpasst und kam dann genau knapp nass geschwitzt auf die Bühne und dann sagte der Kollege, mein erster Satz war Shakespeare bei Kaufmann von Venedig. Thomas Holzmann spielte den Antonio und ich war Graziano und ich peste auf die Bühne, weil ich nicht wusste, dass wir Vorstellung hatten, kam dann zu spät, die haben 5 Minuten gewartet und mein erster Satz war, ich war schnell angezogen worden, schnell in die Maske, ich war nass geschwitzt, war außer Atem und mein erster Satz zu ihm war, ihr seht nicht wohl aus, Senior Antonio. Daraufhin wendete Holzmann sich vom Publikum ab und sagte, so dass das Publikum nicht hören konnte, du aber auch nicht. Und ich stotterte, wollte irgendwas sagen und er spielte dann im Shakespeare-Ton weiter. Doch nun zu Ihnen, Graziano, und redete. Mich hat das vollkommen irritiert. Ja, also,
aber du bist drin geblieben?
Ich bin drin geblieben. Er musste dann erstmal viel reden. Dann war, ja, genau.
Ja, das mit dem Pünktlichsein, ja, das ist auch so eine Sache. Ist es okay für dich, wenn du schon auf der Bühne bist und ich komme zu spät und setze mich noch hin?
Das kann passieren. Aber in der Regel finde ich Pünktlichkeit eine Form von Höflichkeit. Wertschätzung. Also, und es kommt auch drauf an, ob jemand zu spät kommt und man ihm anspürt, dass er leise sein will und es gibt aber auch Zeitgenossen, vor allen Dingen oft bei den teureren Plätzen, die glaube ich, das duizidale System noch nicht überwunden haben, dass sie denken, man wartet auf den König und sie können ruhig kommen, sie haben Platz, Reihe 2, Mitte. Mhm. Und die anderen müssen alle aufstehen und sie kommen mit einer Selbstverständlichkeit zu spät. Das finde ich dann eher ärgerlich und despektierlich.
Das ist genauso wie zwischendurch aufs Handy schauen und wenn du es nur mitkriegst.
Absolut, finde ich. Absolut. Genau, das sind so Dinge, das sind Dekonzentrationen, die der Schauspieler und der Sänger und der Instrumentalist und der Orchesterspieler, die man spürt. Man denkt immer, wenn die Leute still sind, dann wäre die höchste Konzentration. Nein, ich spüre, ob jemand, also das ist so, dann währenddessen die ganze Zeit sagt, eigentlich hätte ich lieber heute die Sportschau geguckt und wäre zu Hause geblieben, ja. Mhm. Dann ist mir ein Kind, was irgendwie reinbrüllt oder so, nein, das voll konzentriert ist, was aber Krach macht, lieber als der still ist und die ganze Zeit und im Schlimmsten dann noch den Bonbon rausnimmt, der ja eigentlich notwendig ist.
Ja.
Aber da können wir noch mal später drüber reden, über den Bonbon, den berühmten.
Wir müssen unbedingt noch über dieses leidige Thema Husten reden und vielleicht gleich am Anfang. Man kann ja nicht immer was dafür. Also ich erinnere mich an ein Mozart-Requiem. Da hatte ich dann mein Bonbon vergessen. Und,
Fortissimo dauerte
und
noch
ich,
etwas.
Ja, das Fortissimo dauerte. Ich sage, wann kommt das Lacrimosa? Ich kann nicht mehr. Ich sterbe jetzt mit in diesem Requiem. Und dann habe ich versucht, so leise zu husten. Also wahrscheinlich ist es mir noch viel schlimmer vorgekommen. Aber man hört sowas ja auch im Saal.
Ja.
Und das nimmst du wahr, oder?
Absolut. Aber ich gestehe, dass es Situationen gibt, wenn ich vollkommen ergriffen bin. Das war letztes Jahr bei der Mozartwoche. Das war der Titus. Mhm. Ja. Und das hat mich so mitgenommen. Und es war jemand hinter mir, der durchgehustet hat. Und ich war so wütend. Ich wurde innerlich wütend. Die Dame konnte aber auch nichts dafür, ja. Aber sie hätte, in dem Moment ist es dann richtiger, wenn ich weiß, ich habe wirklich den richtigen Frosch im Hals. Dann muss ich halt rausgehen, glaube ich, wenn es wirklich ist. Aber wenn es das Problem ist, ja, ich hatte dann ich arrogant, blöde Kuh, hörten. Und als wenn der Theatergott mich strafen wollte, kratzte es in meinem Hals. Und es ging wirklich so, nachher hat mir eine Dame neben mir einen Bonbon gegeben, weil ich so alles, was wir in unserem, was wir so als Knicke hervorgeben, ich so in den Schal hinein. Aber ich habe fast keine Luft mehr bekommen, ja. Dann habe ich diesen Bonbon gekriegt, der zum Glück nicht eingewickelt war, sondern es war so. Und habe mich wirklich bis zum Ende des Aktes gerettet, ja. War aber so ein bisschen, wo mir gezeigt wurde, es kann halt passieren. Mhm. Ja. Gewisse Räusperer zum Beispiel, immer in so Pausenstellen, sind ja auch Befreiung für das Publikum. Das nenne ich dann die Bewegung. Ja.
Ja.
Wenn eine ständige Hustenkulisse ist, es gibt so eine Art Unruhe, wo ich sage, ist jetzt ja hart, dann hängt es mit mir zusammen, dass ich sage, ich pack die Leute nicht. Also wenn man wirklich in einem Saal ist, wo es andauert, dann stimmt auch auf der Bühne irgendwas nicht, glaube ich. Mhm. Ich glaube ich wirklich.
Ja. Wie ist es umgekehrt, wenn du husten musst als Vortragender?
Naja, beim Sänger ist es schwieriger, glaube ich. Also der Sänger hat da schon ein Problem, weil die Musik geht ja weiter. Da bin ich jetzt wiederum als der Erzählende, der Moderierende, der Schauspielende, der Rezitierende. Ich kann dann schon das so hinausdehnen, dass ich entweder dann eine Pause mache und sage, Entschuldigung, dann huste ich und dann spreche ich weiter. Es ist mir sogar mal bei den Mozart-Briefen gegangen, dass ich einen Frosch im Hals hatte und so husten musste. Und das war aber genau an einer Stelle, wo Mozart seiner Frau in der Kur für einen Katar ein gewisses Mittel verspricht, ja, empfiehlt. Und das passt aber, sagt, ja, sehen Sie, so ist das.
Ich habe
dieses Ledium oder was die da alles für Mittel empfohlen, gerade nicht, das fand ich sehr lustig. Es war bei einer der ersten Mozart-Wochen, ja, ich erinnere mich. Ja, geht also auch, man kann das auch integrieren.
Ich habe mal erlebt, oder was heißt einmal, leider nicht nur einmal erlebt, dass wirklich Handys laut klingeln in so einer Vorstellung. Ich habe beides schon erlebt, Künstlerinnen und Künstler, die konsequent drüber gespielt oder musiziert haben und welche, die dann wirklich von der Bühne gegangen sind. Bist du eins oder zwei?
Ich bin drei.
Ah.
Auch wieder, weil ich die Möglichkeit habe, in meiner Performance zu 90% das einzubauen. Da ich ja nicht eine Arie singe. Also schwierig ist es natürlich, wenn ich eine Gedichtrezitation mache und mittendrin geht das Handy. Aber selbst da habe ich es schon gemacht, dass ich dann mittendrin eine Pause mache, den oder diejenige anvisiere, so mal das von der Größe des Saals abhängig möglich ist. Und wenn es sich keine witzige Überleitung findet, dann danach wieder zum Text zurückkehre. Oft ist es so, dass man dann auch sagen kann, ist jetzt kein guter Witz, aber dass man dann irgendwie auch sagen kann, ja, da hat wohl gerade Mozart angerufen, ja, oder so, oder macht irgendeinen, dann ist derjenige schon gestraft genug, weil man ihn nochmal in die Öffentlichkeit hineinruft. Und da bin ich, ich bin überhaupt nicht didaktisch. Das Einzige da, wo ich sage, die Leute dazu zu erziehen, zu sagen, kannst du das Handy nicht ausschalten? Geht das nicht? Und wir haben so viele. Das Problem ist, dass ja unser Hirn so funktioniert, dass die ganzen Ansagen auch schon weggedacht werden. Man muss sich mittlerweile viel lustigere Sachen überlegen, ja. Es wäre auch mal eine Frage, ja, was spricht eigentlich dagegen während einer Aufführung, außer man ist Theaterarzt oder man hat zu Hause, ja, aber das ist ja alles wieder, kann man nicht kontrollieren. Also warum kann man nicht das Handy einfach sagen, wie die Garderobe, man gibt das Handy ab?
Ja, ja.
Aber das ist ein Eingriff, der nicht geht. Also es ist schon, ich verstehe da auch Kollegen, also wenn man wirklich jetzt musiziert und man kann nicht, weil im Endeffekt der Takt geht weiter und so, das ist schon sehr störend. Dann sehr mutig sogar dann aufzustehen und zu gehen, aber gut. Also an alle da draußen, einfach mal die 2 Stunden, 1 Stunde, 4 Stunden, Handy aus, geht doch.
Handy aus, kein Problem, glaube ich. Aber Husten aus? Das Thema beschäftigt mich noch eine ganze Weile. Irgendwas muss es doch geben, das wir tun können. Im Gespräch mit Kolleginnen der Internationalen Stiftung Mozarteum fällt plötzlich der rettende Name. Dr. Georg Sintzinger, der Hals-Nasen-Ohren-Arzt des Vertrauens, des Mozarteumsorchesters und des Bachchors und ein guter Freund der Stiftung Mozarteum. Ich erreiche ihn während der Mittagspause telefonisch in seiner Ordination und stelle die Frage aller Fragen: Warum müssen wir ausgerechnet im Konzertsaal immer so dringend husten?
Ich denke, es ist eine Mischung aus einerseits Schleimhautgeschichten, die viele Menschen haben. Im Alter können die Schleimhäute trockener werden. Und das kann auch außerhalb des Konzertsaals Probleme machen. Einerseits ist da schon ein bisschen auch Nervosität manchmal dabei. Und andererseits wird es auch Menschen geben, die einen Huster jetzt immer wieder haben und den halt dann aufheben für die Konzertpausen und nicht im Pianissimo ihren Husten ablassen wollen und ihre Schleimhäute damit ein bisschen sozusagen beruhigen wollen. Das macht was aus, aber natürlich gibt es auch klimatische Themen bei dem Hüsteln in den Pausen der Konzertsätze. Das Klima im Konzertsaal ist halt auch manchmal etwas trockener, als man sonst gewohnt ist.
Und gibt es irgendwas, das wir gegen diesen Reiz tun können?
Es gibt natürlich, jeder hat seine Hausmittelchen, verschiedenste Lutschzuckerln und Pastillen und Kräuterchen, die man da nehmen kann, um die Schleimhäute zu beruhigen. Wenn man schon weiß, dass man empfindlich ist oder dass man empfindlich sein könnte, würde ich schon empfehlen, was Beruhigendes mitzunehmen, dass man lutschen kann, um diese Schleimhautreizungen ein bisschen einzudämmen.
Interessant. Vorsorge ist also auch im Konzert besser als Nachsorge. Neben dem Lippenstift wird damit zumindest in meiner Abendtasche mindestens ein Hustenbonbon zur Standardausrüstung dazukommen. Das waren ganz schön viele, aber sehr gute Tipps. Und zum Schluss möchten wir diese Tipps auch nochmal mit einem kleinen Augenzwinkern zusammenfassen. Deswegen Bühne frei für unsere Top 3 Tipps für einen unfallfreien Konzertabend. Vorgetragen von niemand Geringerem als Stefan Wilkening. Tipp Nummer 1. Die Garderobe.
Vergessen Sie das alte Vorurteil, als Konzertbesucher müsse man in Robe und Smoking erscheinen. Sie sollen sich wohlfühlen. Aus Respekt vor den anderen Besuchern wäre es jedoch nett, wenn Sie Bademantel und Flipflops zu Hause lassen. Da Sie bis zur Pause durchschnittlich eine Stunde auf Ihrem Platz sitzen, raten wir Ihnen bereits zu Hause, die Warnsignale eines rebellierenden Reißverschlusses nicht zu ignorieren und Ihren Komfort zu berücksichtigen. Der kann durchaus elegant sein. Generell gilt, außer mit Applaus können Sie den Konzertabend auch mit Ihrer Kleidung würdigen. Und das freut nicht zuletzt die Künstler.
Nummer 2. Pünktlichkeit.
Knapp ist immer kurz davor, aber nicht zu spät. Auf den letzten Drücker zu kommen, kann schon mal passieren. Außer dem Zorn der Reihe, die sich gesammelt für sie erheben muss, zieht ein Last-Minute-Platz nehmen keine weiteren Konsequenzen nach sich. Sind die Saaltüren allerdings erst einmal geschlossen, können sie erst Ende des ersten Werkes Platz nehmen. Zwischen den einzelnen Sätzen ist dies nicht möglich, was Sie als üblicherweise pünktlicher Besucher bestimmt zu schätzen wissen.
Tipp Nummer 3. Geräusche aus dem Publikum.
Der Hinweis vor den Konzerten, Ihre Mobiltelefone auszuschalten, ist nicht nur zum Besten der anderen, sondern auch zu Ihrem. Wenig ist unangenehmer, als während Mozarts Jupiter-Sinfonie Schuld an einer Unterbrechung durch Beethovens Für Elise zu sein. Was Ihren kratzenden Hals angeht. Der große Saal der Stiftung Mozarteum ist nicht zuletzt wegen seiner exzellenten Akustik weltweit bei den größten Klassikstars als Aufnahmeort gefeiert. Dies bedeutet allerdings auch, dass jedes noch so kleine Husten bis in die letzte Ecke des Saals deutlich hörbar ist. Der beste Helfer in der Not ist daher stets ein Hustenbonbon in der Hosen- oder Handtasche. Zur Not dämmt der Jackenärmel oder Schal. Wer seine Werke im Kopf hat, kann mit dem Husten auch bis zum nächsten Fortissimo abwarten. Dies empfehlen wir aber nur absoluten Partiturprofis. Und was das Lieblingsgeräusch eines jeden Künstlers angeht, der Applaus. So gilt am Ende, je besser es Ihnen gefallen hat, umso mehr Gas dürfen Sie beim Klatschen geben. Zwischen den einzelnen Sätzen verzichten Sie lieber auf Zwischenklatscher. Dies zerstückelt die Gesamtwirkung des Werks unschön. Und schließlich soll man den Tag ja auch nicht vor dem Abend loben.
Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge von Wir sind Mozart angekommen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns weiter auf der Reise durch das spannende Mozart-Universum begleiten und wenn Sie diesen Podcast abonnieren. Und natürlich freuen wir uns auch über Ihre Rezensionen und Bewertungen. Bis zum nächsten Mal.
Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.